Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein. Und ich habe ein paar Grüße mitgebracht. Nämlich vor 3 Wochen war ich in der Gemeinde Jesu Zell. Und die haben gesagt, grüß ganz herzlich hier in Lahr. Ihr kennt wahrscheinlich den einen oder anderen von dort, nehme ich an. Und ich soll auch grüßen vom Christian Krumbacher. Mit dem hatte ich telefonisch Kontakt. Da werden wir nächstes Jahr sein. Und bitte grüßt Thomas und Heike ganz herzlich von uns, wenn sie nächstes Mal da sind, weil die kennen wir auch sehr gut. Ja, aber noch zu uns. Wer sind wir eigentlich? Ist immer gut, wenn man weiß, wenn man da vor sich hat. Und mein Name ist Gerhard Pfeiffer. Ich bin jetzt seit gut über 5 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors Deutschland. Da ist übrigens noch ein Mitarbeiter da, der Henning. Der ist bei uns in der Grafik tätig. Also wenn er das Heft anschaut, kann mir vorstellen, dass da das eine oder andere vom Henning stammt, dass es so schön ausschaut. Wenn ich so ein Heft herausgeben würde, wäre es nicht schön. Ich bewundere immer unsere Grafikleute, wie die das immer so schön hinkriegen. Und ich habe auch schon mal vom Henning einen entscheidenden Tipp bekommen, werde ich nie vergessen, dass mir das Leben sehr erleichtert hat. Ja, 5 Jahre Open Doors. Vorher war ich 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, ganz ähnlich wie ihr es hier seid. Noch davor war ich 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel, also auf bibeltreuer Basis. Meine Frau Brigitte und ich sind seit 37 Jahren, Gott sei Dank, glücklich verheiratet. Und als ich mit dem Dienst bei Open Doors begonnen habe, hat sich Brigitte entschieden, mich zu begleiten. Also nicht immer in der eigenen Gemeinde zu sein, sondern mit mir unterwegs zu sein. Und das tut uns richtig gut. Das genießen wir sehr, dass wir so gemeinsam unterwegs sein dürfen. Wir haben 4 erwachsene Kinder. Die sind zwischen 29 und 36 Jahren alt. Und wir haben auch 5 Enkelkinder. Die werden uns morgen Nachmittag wieder heimsuchen. Montag ist immer mein freier Tag. Da ist Enkeltag. Ja, wir wohnen in der Nähe von Lörrach. Das kennt ihr ja wahrscheinlich. Da das Dreiländereck, wo Schweiz, Deutschland und Frankreich aneinander stoßen. Ja, das Thema, mit dem wir uns heute befassen wollen, seht ihr hier, Christsein in der Verfolgung, was hat das mit uns zu tun? Und der Mann, der stammt aus Somalia. Wir wollen heute einen genaueren Blick auf Somalia werfen und dann auch für dieses Land beten. Wenn man so in den Evangelien liest, dann wird man merken, dass Jesus seinen Jüngern immer wieder Verheißungen mit auf den Weg gegeben hat. Manche Verheißungen, die waren einfach klasse, wie zum Beispiel Matthäus am letzten, da steht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich glaube, da hat sich schon jeder mal dran festgehalten, an dieser Verheißung. Aber es gab auch andere Verheißungen, da vermute ich mal, dass die Jünger sehr nachdenklich, vielleicht sogar bedrückt zurückgeblieben sind. Und eine davon steht in Johannes 15, Vers 20, da steht, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Sehr interessant, die Frage ist ja, wurde Jesus verfolgt? Es ging schon ganz früh los, Weihnachten. Als Jesus gerade geboren war, da wollte der König Herodes das Kind umbringen und dann mussten deswegen Maria und Josef nach Ägypten fliehen, wo sie wahrscheinlich zwischen 2 und 4 Jahre als Flüchtlinge gelebt haben. Auch später, im Lauf seines Dienstes, wurde Jesus immer wieder angefeindet und verfolgt, als er zum Beispiel in Nazareth Jesaja 61 vorgelesen hat und nachher gesagt hat, dieses Wort hat sich vor den Augen erfüllt, also dass er der verheißene Messias ist. Da wollten sie ihn einen Abhang hinunterstoßen, aber Gott hat dafür gesorgt, dass er einfach durch sie hinweggehen konnte, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Aber dann am Ende seines Lebens, da hat Jesus diese ganze Bandbreite von Verfolgung, die es überhaupt gibt, am eigenen Leib erfahren. Er wurde gefangen genommen, verhört, geschlagen, verspottet, gegeißelt und schließlich gekreuzigt. Wir wissen, er ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben, aber er hat eben massive Verfolgung am eigenen Leib erlebt und er hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und so verwundert es uns nicht, dass man in der Apostelgeschichte schon von Verfolgung liest. Der erste Märtyrer, der Stephanus, manche sind im Gefängnis gelandet, Manche wurden andere noch getötet. Wenn man so die Apostelgeschichte weiter hinten liest bei Paulus, wie viel Verfolgung, wie viel Leid hat er erlebt, als er das Evangelium verkündigt hat? Was macht Verfolgung mit Gemeinde? Denn die ganze Kirchengeschichte hindurch bis heute war immer irgendwo auf dieser Erde die Gemeinde Jesu verfolgt. Ein Mann namens Dr. Johannes Reimer, der sich gut mit Kirchengeschichte und auch mit Verfolgung auskennt, er kommt zu einem interessanten Schluss. Er sagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Und der Kirchenvater Tertullian hat schon um das Jahr 200 dieses ganz bekannte Wort geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Damals im Römischen Reich, da gab es Verfolgung durch die Kaiser und es wurden Christen getötet. Aber seine Beobachtung war, ja, es kommen Christen ums Leben wegen des Glaubens, aber es ist gerade so, als würden Samen in den Boden fallen und da gibt es 10, 20, 30 andere Christen dafür. Und das ist ein Geheimnis, dass oft Verfolgung und Erweckung miteinander einhergehen oder auch umgekehrt. Verfolgung vielleicht Erweckung auslöst. Beides kann man beobachten. Und es ist interessant, es gibt im Moment so 10 Regionen weltweit, in denen die Gemeinde Jesu wächst. Also wir gehören ja nicht dazu hier in Deutschland. Aber es gibt Regionen, also nicht nur als einzelne Staaten, sondern Regionen. Und von diesen 10 Regionen ist in 7 Verfolgung. Also wir merken, die Verfolgung kann das Wort Gottes nicht aufhalten, kann Jesus nicht aufhalten, er wirkt. Und das ist auch besonders in der islamischen Welt im Moment zu beobachten. Auf der einen Seite, da nimmt dieser islamische Extremismus und die Gewalt auch gegen Christen massiv zu, aber auf der anderen Seite kommen viele, viele Muslime zum Glauben an Jesus. Und zu dieser Seite der Gewalt, besonders in Afrika, möchte ich euch jetzt ein Video zeigen.
Gezielte Gewalt gegen Christen nimmt weiter zu. In Afrika leben mehr Christen als auf jedem anderen Kontinent. Die Gewalt in 13 dieser 15 Länder, darunter Burkina Faso, Mali und die Demokratische Republik Kongo, wird in die Kategorie extrem hoch eingestuft. Im Sudan nahm die Zahl der getöteten Christen und der sexuellen Übergriffe zu, ebenso die Angriffe auf christliche Häuser und Geschäfte. In diesem Land mit 49 Millionen Einwohnern stieg die Zahl der Binnenvertriebenen bis Mitte 2024 auf über 7,7 Millionen, die größte Binnenflüchtlingskrise der Welt. Kirchen werden von den Kriegsparteien beschossen, geplündert und besetzt. Nigeria hebt sich von diesen Ländern südlich der Sahara ab. Aber nur, weil die Lage für die Christen in diesem Land sich nicht weiter verschlechtern kann. Große Teile Nigerias zählen weiterhin zu den gefährlichsten Orten für Christen weltweit. Das Ausmaß der Gewalt liegt auf dem höchsten Niveau, das nach der Methodik des Weltverfolgungsindex möglich ist. Und nun ist im Nordwesten eine neue extremistische Terrorgruppe, Lakurawa, aufgetaucht, die mit modernen Waffen und einer radikal-islamistischen Agenda ausgestattet ist. Lakurawa steht in Verbindung mit der Al-Qaida-Aufstandsbewegung Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, die ihren Ursprung in Mali hat. Im Jahr 2023 stellte der neue Präsident Bola Ahmed Tinubu seine Regierung um und sorgte für ein ausgewogeneres Verhältnis von Christen und Muslimen. Man hoffte, dass dies die Sicherheitskräfte dazu veranlassen würde, wirksamer gegen die Menschenrechtsverletzungen an Christen vorzugehen. Während des 12-monatigen Berichtszeitraums für den Weltverfolgungsindex 2025 wurden jedoch kaum Anzeichen dafür festgestellt.
Ja, islamische Extremisten, sie haben sich zum Ziel
gesetzt, gezielte Gewalt gegen Christen in
Sub-Sahara-Afrika ein Kalifat zu errichten, also so einen islamischen Herrschaftsbereich, in dem dann die Scharia, das islamische Recht, gilt. Und deswegen gehen sie massiv gegen Christen vor, aber auch gegen moderate Muslime, die sich ihnen entgegenstellen. Es gibt natürlich dort auch viele Muslime, die wollen eigentlich friedlich mit den Christen zusammenleben, aber auch die werden dann bekämpft, werden beeinflusst. Viele werden dann auch Extremisten. Von den 50 Ländern, Auf unserem Weltverfolgungsindex befinden sich 15 in Subsahara-Afrika. Und dort hat die Verfolgungssituation in den letzten Jahren stark zugenommen. Zum Beispiel ist der Tschad dieses Jahr neu auf dem Weltverfolgungsindex. Von den weltweit 4.476 wegen des Glaubens getöteten Christen starben 4.194 allein in Subsahara-Afrika. Das entspricht 94%. Davon wurden allein in Nigeria 3.100 getötet, 355 in der Demokratischen Republik Kongo und 201 in Burkina Faso. Wir können uns vorstellen, wie viel Trauer, Leid und Not in diesen Ländern herrschen und wie viele nur noch die Flucht als Ausweg sehen, um ihr Leben zu retten. Das ist die eine Seite, die der Verfolgung, aber es gibt eben auch die andere Seite, die der Erweckung, und auch dazu ein Video.
Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
Abu Atala, ein ägyptischer Konvertit, stellt fest, in den letzten 40 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen als in 14 Jahrhunderten zuvor. Wir haben es gehört, Gott wirkt durch das Zeugnis von Christen, durch Medien und eben seine Spezialität in der islamischen Welt durch Träume und Visionen. Abu Atala sagt zu den Träumen und Visionen, viele Muslime kommen durch Träume zum Glauben. Im Westen halten wir Träume für eine Art Müllcontainer des Unbewussten und messen ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Im Osten dagegen haben Träume einen hohen Stellenwert. Ich habe gelesen, dass die einzige Möglichkeit, das Reden von Allah persönlich zu erleben, im Traum ist. Und deswegen wünschen sich Muslime Träume, damit sie Allah persönlich begegnen können. Und ich habe so den Eindruck, dass Jesus das ausnutzt. Sie kennen ja Jesus als Isa, er ist ja auch Teil vom Koran, natürlich nicht der Sohn Gottes. Aber wenn er ihnen begegnet, dann können sie was damit anfangen. Und das ist ganz verschieden. Wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt Träume und Visionen. Da sind 23 Erlebnisberichte aus verschiedenen islamischen Ländern drin, wo einfach aufgezeigt ist, wie Jesus Muslimen erschienen ist. Und das ist ganz verschieden. Manchmal gibt es sich gleich zu erkennen, manchmal gibt er ihnen Hinweise. Ich habe eine Geschichte aus Afghanistan zum Beispiel. Da zeigt Jesus einen Mann und sagt, den wirst du morgen auf dem Markt treffen, dann lad ihn zu dir nach Hause ein. Und dann am nächsten Morgen sieht er tatsächlich diesen Mann, einen Amerikaner, den er im Traum gesehen hat, lädt ihn zu sich nach Hause ein und er wusste, der hat eine Botschaft für ihn. Und er erzählt ihm dann von Jesus und so bekehrt er sich. Also es kann ganz verschieden sein, wie Jesus das macht, aber er erscheint vielen im Traum oder auch in einer Vision. Und das muss man uns vorstellen, das kann ja in irgendeinem Land sein, wo es fast keine Christen gibt. Und dann kommt jemand durch so einen Traum zum Glauben an Jesus. Und ist ja einfach mal, je nachdem, ganz alleine. Er kennt keinen einzigen anderen Christen. Und es kann für ihn sogar sehr gefährlich sein, vielleicht sogar den Tod bedeuten, sich zu Jesus zu bekennen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, so beispielhaft für viele andere Geschichten, was geschehen kann, wenn Jesus Muslimen im Traum begegnet. Rafia Abar, sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad ibn Saud Universität in Riyadh, also der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Sie hatte einige Studentinnen, eine davon war die Mina, und beiden ist Jesus im Traum begegnet und beide kommen zum Glauben an Jesus, halten aber ihren Glauben geheim, weil sie wissen, Es kann ihren Tod bedeuten. Und sie bekommen beide durch, wie auch immer, bekommen sie Zugang zu einer geheimen Bibelstudiengruppe an der Uni von Riad. Und da stehen sie sich eines Tages gegenüber, die Professorin für Islamwissenschaften und die Studentin für Islamwissenschaften, und staunen, sind aber auch dankbar, dass sie jetzt voneinander wissen und können natürlich auch so sich immer mal wieder treffen, miteinander über einen neuen Glauben sprechen und auch füreinander beten. Eines Tages entdeckt Minas Familie, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen ist, und ein Onkel von ihr schlägt auf sie ein und sagt: Hör auf, an Jesus zu glauben, kehr zum Islam zurück und ich lass von dir ab. Aber Mina, sie weigert sich, ihren Glauben aufzugeben, und er schlägt sie tatsächlich zu Tode. Und wir können uns vorstellen, was das für ein Schock war für Rafia und auch für die anderen von der Bibelstudiengruppe. Und Rafia wusste auch genau, sie würde ihren Glauben nicht mehr lange geheim halten können. Und deswegen ist sie in die Offensive gegangen, und bei einem Abendessen, wo ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie zu Gast waren, ist sie aufgestanden und hat gesagt: Ich liebe Jesus, ich folge jetzt ihm, ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat gedacht, das ist ihr Todesurteil. Und natürlich haben ihr Mann und auch der Onkel mit Familie sehr bestürzt reagiert, aber sie haben ihr nichts angetan. Zwei Tage später, ihr Mann war auf Geschäftsreise, sie lag schon im Bett, hatte schon geschlafen, da wird sie wach von einem Geräusch, schlägt ihre Augen auf, und dann sieht sie so im Halbdunkel zwei Gestalten, zwei Onkel von ihr, jeweils neben ihrem Bett stehen, beide mit einem Messer bewaffnet. Und einer sagt zu ihr: Rafia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Dadurch, dass sie in Glauben gewechselt hatte, hat sie Schande über die Familie gebracht. Und das ist was vom Schlimmsten, was geschehen kann. Und es war klar, sie wollten sie töten, um diese Schande von der Familie abzuwälzen. Es ist interessant, das deutsche Wort Ehrenmord heißt wirklich übersetzt aus dem Arabischen die Schande oder den Skandal abwälzen. Und Rafia, sie betet noch: Ich liebe dich, Jesus, ich befehle mein Leben in deine Hände. Und dann passiert was ganz Spezielles. Die beiden Männer, sie stehen wie versteinert da, 10 Minuten lang, keiner regt sich. Und dann, wie auf einen geheimen Befehl hin, stecken sie ihre Messer weg und verlassen den Raum. Und Rafia weiß noch gar nicht, ob das jetzt Traum, ob sie das träumt oder ob das Wahrheit ist. Da kommt ihre Tochter gelaufen, ein Teenager, die durch ihre Mutter zum Glauben an Jesus gekommen war. Und die Tochter sagt: Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er die Arme der Männer festgehalten hat, sodass sie nicht zustechen konnten. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich die beiden waren über dieses wunderbare Eingreifen. Und wie sie sind dann noch in derselben Nacht geflohen ans andere Ende von Riad zu Freunden und konnten sich von dort aus dann weiter in Sicherheit bringen. Diese Geschichte steht in dem Buch Im Angesicht des Todes. Wir haben ein paar solche Bücher, wo verschiedene Geschichten drin sind. Hier sind insgesamt 7 Geschichten drin aus der islamischen Welt, wo einfach so Geschichten drin sind, wie Gott Geschichte schreibt in diesen islamischen Ländern, wie er Muslime in seine Nachfolge ruft und was sie dann erleben. Diese Geschichte erinnert ein bisschen an Apostelgeschichte 12. Wer sie kennt, Apostelgeschichte 12, Vers 2 heißt, dass der Apostel Jakobus gefangen genommen und mit dem Schwert hingerichtet wurde. Dann kommt Petrus ins Gefängnis und Petrus wird übernatürlich befreit. Mina wurde einfach hingerichtet von ihrem Onkel. Rafia hat ein Wunder erlebt. Warum Gott es so macht, wissen wir nicht. Und mir ist immer wichtig zu sagen, es ist toll, ein Wunder zu erleben. Und wir können gerne immer für Wunder beten. Und Gott tut viele Wunder. Aber wenn jemand um seines Glaubens willen als Märtyrer stirbt, auch das ist ein Wunder. Denn das heißt, dass diese Person, dieser Bruder, diese Schwester die Kraft bekommen hat, durchzuhalten, bis zum letzten Atemzug an Jesus festzuhalten und lieber zu sterben, als zu verleugnen, als den Glauben abzulegen. Und das ist doch auch ein Riesenwunder. Wir haben vorhin gehört, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Für unsere Geschwister kann dieses Trachten nach dem Reich Gottes bedeuten, dass sie ihr Leben lassen müssen. Und was wird ihnen zufallen? Das ewige Leben. Und das ist unser Trost. Jeder, der als Märtyrer stirbt, er ist gerettet. Er ist bei Jesus. Und wir werden ihn wiedersehen. Und das hat auch Rafia sehr getröstet, dieses Wissen, dass Mina jetzt eigentlich besser hat, dass sie jetzt bei Jesus sein darf und dass sie sie wiedersehen wird. Also auf der einen Seite massive Verfolgung, auf der anderen Seite kommen viele Muslime zum Glauben an Jesus. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und ich habe schon den Weltverfolgungsindex erwähnt, der wird ja jedes Jahr im Januar neu veröffentlicht. Das ist so ein, ich sag mal, Markenzeichen von Open Doors. Und hier auf dieser Karte, da sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber es gibt dunkelrote, es gibt mehr orange. Das sind jetzt die dunkelroten, das sind die Länder mit extremer Verfolgung. Das sind 13 insgesamt, genau gleich wie schon das Jahr vorher. In 47 ist die Verfolgung sehr hoch, in 3 mehr als das Jahr zuvor. Und in 18 Ländern ist sie hoch, in 3 weniger als im Jahr vorher. Also das heißt, in 3 Ländern hat sich die Verfolgung von einer hohen zu einer sehr hohen Verfolgung entwickelt. In diesen 78 Ländern leben ca. 380 Millionen Christen. Das sind insgesamt 15 Millionen mehr als noch das Jahr zuvor. Einfach, dass wir eine Vorstellung haben, ist ungefähr 5-mal die Bevölkerung von Deutschland, also wirklich eine hohe Zahl. Das Sonderheft Gesichter der Verfolgung, das ihr hier seht, das gibt es auf dem Büchertisch draußen gratis, das könnt ihr gerne mitnehmen. Da ist auch dieses Poster drin, das wir jetzt gleich wieder sehen werden. Und es ist interessant, auf der Rückseite, also da sieht man die Länder, da sind sie auch außen aufgeführt, auf der Rückseite des Posters wird erklärt, wie diese Zahlen zustande kommen, also wann. Was fragt man da eigentlich ab? Was ist eigentlich Verfolgung? In welchen Bereichen ist Verfolgung möglich? Ich werde es nachher anhand von Somalia noch aufzeigen. Und auch, wann spricht man von hoher, sehr hoher oder extremer Verfolgung? Das kann man da alles nachlesen. Und wer noch mehr Infos wünscht, auf unserer Homepage, da kann man zum Beispiel von jedem dieser 50 Länder nachlesen, wie dort die Verfolgung ganz konkret aussieht. Wir haben hier auf dem Büchertisch einige Bücher aus verschiedenen Ländern wie China, Nordkorea, Pakistan, Indien, Türkei und so weiter. Da könnt ihr auch euch informieren und wenn euch ein Land interessiert, könnt ihr euch da rein vertiefen. Meine Frau und ich haben alle Bücher gelesen. Ihr könnt uns also Rat fragen. Henning, wie viel hast du gelesen?
Nicht alle, ich habe 2, 3 gesehen, die ich noch nicht gesehen habe.
Okay. Gut, das sind gute Bücher. Und bei uns ist es so, wir haben jetzt auch so ein Gerät, man kann jetzt auch mit Karte bezahlen, also könnt nachher alle euer Geld ins Opfer werfen und nachher mit Karte bezahlen. Ich möchte ein Buch empfehlen, ihr werdet gleich merken, warum. Es ist erstens das neueste Buch, Wie ein Schaf unter Wölfen. Es erzählt die Geschichte von Nasiri in Afghanistan. Der kommt im Krankenhaus durch christliche Ärzte zum Glauben an Jesus. Und er erlebt dann wirklich ein Stück Erweckung in seinem Umfeld. Er wundert sich selber, wie frei er agieren kann, das Evangelium weitergeben kann. Einer so Mujahedin-Kämpfer kommt eines Tages und fragt ihn nach Bibeln. Und er denkt, woher weiß der, dass ich Christ bin? Wenn der das weiß, Mann, oh Mann, dann weiß das, müssen ja viele andere wissen. Und es ist auch so, man lässt ihn eine Zeit lang gewähren und dann landet er im Gefängnis. Und dort wird er schwer misshandelt, er wird sogar zum Tod verurteilt. Aber wisst ihr was? Er hat die Kraft, Zeuge für Jesus zu sein im Gefängnis. Und es kommt dann Wetter. Und eigentlich alle, die mit ihm in die Zelle kommen, die kommen zum Glauben an Jesus. Also ganz krass, wirklich eine krasse Geschichte, wo zeigt, ich bin sicher, viele haben für ihn gebetet. Wahrscheinlich alle die christlichen Ärzte dort im Krankenhaus, die haben alle für ihn gebetet, dass er durchhält. Und einer von ihnen war Deutscher, ein deutscher Arzt, und der hat sich eingesetzt und so kam er von heute auf morgen, obwohl er zum Tod verurteilt war, kam er frei und konnte in die deutsche Botschaft gebracht werden. Er war damals in einem ganz schlechten Zustand und er konnte dann nach Deutschland ausreisen und er lebt heute in Deutschland. Und deswegen konnten wir auch dieses Buch schreiben. Das hat mich sehr berührt. Also gerade auch, dass er jetzt in Deutschland ist, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, Christen werden verfolgt. Ich denke, das haben wir verstanden. Jetzt wollen wir uns fragen, was hat das mit uns hier in Deutschland zu tun? Wir haben ja hier große Freiheiten. Natürlich gibt es auch bei uns Verfolgung. Es kann sein, man wird verspottet. Es kann auch mal sein, dass jemand vielleicht seine Arbeitsstelle verliert, weil er sich klar zu Jesus bekennt. Aber wenn wir uns mit den Christen vergleichen, wie wir jetzt vorhin die Geschichte gehört haben von Rafian, Mina und viele andere, da müssen wir zugeben, dass wir es eigentlich ganz gut haben. Und man kann so zu der Meinung kommen, ja, es gibt so wie zwei Gruppen in der Gemeinde Jesu. Die einen, die haben es gut, die leben in Freiheit, und die anderen, die haben es eben nicht so gut, die werden verfolgt. Und es war ganz eindrücklich, vor einigen Jahren war ein arabischer Christ namens Labif Madanat zu Gast und er hat so in die Menge geschaut und hat gesagt, ihr lieben Deutschen, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine in Verfolgung und die andere in Freiheit. Auch ihr hier in Deutschland seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wie kann er sowas sagen? Paulus schreibt in 1. Korinther 12, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Jede Gemeinde zeichnet das eigentlich aus, dass man Anteil nimmt aneinander. Oder wenn es jemand schlecht geht, wenn jemand krank ist, dass man betet, dass man nachfragt, dass man vielleicht auch ganz praktisch hilft. Das ist dieses Anteilnehmen am Leid des anderen. Und es ist auch richtig gut, wenn wir das tun. Aber wir vergessen leicht, dass wir nicht nur Ortsgemeinde sind, sondern dass wir auch weltweit eine Gemeinde sind. Und das ist interessant, das griechische Wort, das wir mit Gemeinde oder Kirche übersetzen, Ekklesia, das heißt wirklich die Herausgerufenen, das wird einerseits für die Ortsgemeinde gebraucht, aber andererseits auch für die weltweite Gemeinde Jesu. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, auch weltweit sind wir ein Leib, auch unsere verfolgten Geschwister, sie gehören zu uns. Wir sind ein Leib mit ihnen. Und so steht auch in Hebräer 13, Vers 3, der herausfordernde Vers, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das heißt ja mit anderen Worten, es ist wichtig, dass ich mich mal hineinversetze, wie ist das, im Gefängnis zu sein? Ich habe nichts Schlimmes getan. Ich glaube an Jesus und ich habe mich zu ihm bekannt, habe vielleicht sogar Gutes getan und nun sitze ich im Gefängnis oder ich werde misshandelt, nur weil ich an Jesus glaube. Und ich glaube, dieser Vers, er will uns auffordern, dass wir uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren und dass das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern, das an sie denken, schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein sollte, weil wir ein Leib mit ihnen sind. Der Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, eigentlich ein Holländer namens Anne van der Bijl, er ist im Jahr 2022 im Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt geworden als der Schmuggler Gottes und dieses Buch, das ist inzwischen in über 10 Millionen Mal verkauft worden. Das ist seine Lebensgeschichte, wie Gott ihn berufen hat, als er erstmal in seine Nachfolge berufen hat und dann berufen hat, den verfolgten Geschwistern zu dienen. Und das beste Erlebnis, das ich bisher hatte mit dem Buch, war, dass ich in der Gemeinde Gottes in Villingen-Schwenningen war und nach dem Gottesdienst kam eine Iranerin auf mich zu, die jetzt schon eine Weile in Deutschland lebt, aber immer noch sehr stark Kontakte in Iran hat. Die hat mir gesagt, das erste Buch, das sie nach ihrer Bekehrung bekommen hat, war die Bibel. Und das zweite Buch war der Schmuggler Gottes. Ich konnte es fast nicht glauben, aber das ist auf Farsi übersetzt worden und es stärkt auch dort die Gemeinde Jesu. Ich erwähne den Bruder Andrew, weil er das Motto von Open Doors geprägt hat, als er 1955 das erste Mal verfolgte Geschwister in Polen getroffen hat, hatte sie gleich gefragt, weil sein Herz angerührt war: Wie kann ich euch helfen? Was braucht ihr? Was haben sie gesagt? Bibeln. Wir haben keine Bibeln. Und so wurde er zum Schmuggler Gottes. Er hat angefangen, Bibeln hinter den eisernen Vorhang zu schmuggeln. Und er hat in 20 Jahren, wurde ihm keine einzige Bibel abgenommen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand sonst noch erlebt hat, als hat er da von Gott eine ganz besondere Gnade. Diese Fragen, die prägen die Arbeit von Open Doors bis heute. Also wir hocken nicht da in Deutschland, in unserem Hoffnungszentrum in Kelkheim und überlegen, was können unsere verfolgten Geschwister brauchen. Sondern sie sagen uns ganz konkret, wie die Verfolgung aussieht in ihrem Land. Und so können wir den Weltverfolgungsindex mit ganz verlässlichen Zahlen erstellen. Vielleicht ist euch aufgefallen, bei den ermordeten Christen bis auf die letzte Zahl da, also ganz genaue Zahlen. Warum? Weil wir sagen können, so viele wurden auf jeden Fall ermordet. Wahrscheinlich mehr, aber weniger auf keinen Fall. Denn das ist das, was uns genau berichtet wurde. Auf der anderen Seite sagen uns unsere verfolgten Geschwister auch, was sie brauchen. Und so versuchen wir ihnen, diese Hilfe zuteilwerden zu lassen über unsere Partner vor Ort. Wir haben eigentlich in fast allen Ländern, in Nordkorea ist es leider nicht möglich, aber in allen anderen Ländern, da haben wir Partner vor Ort, das sind Christen, das sind oft Gemeinden, das sind Pastoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die bringen direkt die Hilfe an unsere verfolgten Geschwister. Zum Beispiel Beistand und Ermutigung. Ich glaube, jeder, der leidet, wünscht sich das, dass jemand kommt und Anteil nimmt. Auch Traumaseminare sind wir immer am Vermitteln, sind auch das am Ausbauen, dass immer mehr Mitarbeiter ausgebildet werden, weil gerade in Subsahara-Afrika so viel Gewalt geschieht und viele Geschwister traumatisiert sind. Dann auch Nothilfe, vielleicht ist der Vater im Gefängnis, die Familie muss irgendwie ernährt werden, dann kann es sein, dass wir dann ganz praktisch helfen mit Geld oder mit Lebensmitteln. Und auch Hilfe zur Selbsthilfe, dass sich vielleicht eine Witwe in Afrika mit einer Ziegenherde sich und ihre Kinder über Wasser halten kann. Auch Bibel- und Literaturverteilung ist immer noch ein Thema heute und auch biblische Schulungen, die auf Verfolgung vorbereiten. Da haben wir einen speziellen Kurs, heißt auf Deutsch Stark stehen im Sturm. Der wird sehr gut angenommen, der ist geliebt von unseren verfolgten Geschwistern, weil er ihnen hilft, eben in der Verfolgung stark zu bleiben. Und wir sind auch stark in Leiterausbildung involviert, weil so viele zum Glauben kommen und es braucht Pastoren, es braucht Leiter. Deswegen helfen wir da auch mit. Und hier in der freien Welt ist unsere Aufgabe die Öffentlichkeitsarbeit, sozusagen der Sprachrohrdienst, Sprachrohr zu sein für unsere verfolgten Geschwister. Wer sich da mehr vertiefen möchte, wir haben auf dem Büchertisch auch das Monatsmagazin vom Juli. Das ist immer unser Jahresbericht. Da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen, was wir machen. Und das ist auch mit Zahlen belegt. Unsere Vision lautet: Christen engagieren sich weltweit für ihre am härtesten verfolgten Glaubensgeschwister und stärken sie, damit sie treue Zeugen von Christus in der Welt bleiben. Unser Ziel ist, wo immer möglich, dass unsere verfolgten Geschwister dort bleiben können, um dort weiter Zeugen für Jesus sein zu können. Denn sie sind oft in Ländern, wo Missionare entweder gar nicht oder ganz schwierig hinkommen. Sie kennen die Kultur, sie kennen die Sprache. Es ist also viel einfacher, dass sie dort das Evangelium weitergeben. Und oft gehen sie auch in ihren Ländern hin zu den Unerreichten, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Natürlich da, wo es nicht anders geht, wo zum Beispiel die Taliban in Afghanistan die Herrschaft übernommen haben und die wirklich von Haus zu Haus gegangen sind und die Christen getötet haben, da haben wir natürlich alles getan, dass sie das Land verlassen konnten. Kann auch mal vorkommen. Wir müssen eben immer auf die Situation schauen, aber das Normale ist, dass wir sie ermutigen wollen, zu bleiben und weiter Zeugen zu sein. Die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten? Über 90% sagen: Betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Die wenigsten sagen: Betet, dass die Verfolgung aufhört. Für sie gehört Verfolgung irgendwie zum Christsein dazu. Sie sind da reingeboren worden. Das ist für sie normal. Und wenn man die Bibel, vor allem das Neue Testament, liest, dann, also als ich bei Obendorf angefangen habe, habe ich plötzlich gedacht, das steht ja nur noch über Verfolgung im Neuen Testament. Es ist wirklich unglaublich und deswegen tun sie sich da gar nicht schwer. Aber ihr Anliegen ist, dass sie standhaft bleiben, dass sie Jesus treu bleiben. Und ich finde es eine starke Bitte, denn nicht jeder kann verfolgte Geschwister besuchen gehen, nicht jeder kann Geld spenden, aber jeder, der Jesus kennt, kann beten. Es ist eher so die Frage, kann ich glauben, dass wenn wir zum Beispiel nachher für Somalia beten, für unsere Geschwister dort, dass das irgendwas verändert? Dass da was ankommt von unseren Gebeten. Und ich möchte euch einen Videoclip zeigen, wo uns deutlich machen soll, den hat unser Medienteam mal zusammengestellt, dass unsere Gebete wirklich was bewirken. Gut, schade. Da erzählen 4 Geschwister in dem Video, wie sie das Gebet erlebt haben. Ein indischer Bruder sagt, dass er voller Freude war, als er im Gefängnis war, weil er die Gebete gespürt hat. Oder eine Frau, ich weiß nicht genau, 5, 6 Tage war sie verheiratet, dann wurde ihr Mann von Extremisten ermordet. Und wir haben eine Schreibaktion für sie gestartet, eine Ermutigungsaktion, man konnte Karten schreiben und ich weiß nicht, wie viele 100 Karten sie bekommen hat. Und als sie die gelesen hat und gesehen hat, dass viele gesagt haben, wir beten für dich, da hat sie gesagt, da kam wieder Liebe in ihr Leben. Sie konnte vergeben, sie konnte loslassen, sie konnte versöhnt werden mit ihrer Geschichte. Oder ein nordkoreanischer Bruder sagt, dass, wo er gehört hat, dass weltweit ganz viele für Nordkorea beten, da ist ihm klar geworden, warum er überhaupt durchhalten konnte in dieser ganz schwierigen Zeit, die er hinter sich hatte. Also unsere Gebete, sie bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein und wir wollen jetzt ein paar Informationen zum Land Somalia anschauen und dann auch für das Land gleich beten. Somalia ist eine Bundesrepublik wie Deutschland und ganz grob kann man es in 4 größere Abschnitte unterteilen, Somaliland und Puntland im Norden, Zentralsomalia und Südsomalia. Die Situation dort ist sehr unterschiedlich, während in Somaliland und Puntland relativ stabile Verhältnisse herrschen, gibt es in der Mitte und im Süden immer wieder Übergriffe durch Al-Shabaab-Milizen. Al-Shabaab heißt auf Deutsch die Jungs. Das sind schwere Jungs, wird man in Deutschland sagen. Denn seit 15 Jahren, wahrscheinlich schon fast 20 Jahre inzwischen, tobt ein Krieg zwischen der schwachen Zentralregierung und den Extremisten. So ganz grob gesagt kontrolliert Al-Shabaab den Großteil des Hinterlandes, also des Landes, die Regierung, vor allem die Städte. Was aber nicht bedeutet, dass es in den Städten ruhig wäre. Also in Mogadischu sagt man, dass es zu durchschnittlich 30 Anschlägen im Monat kommt. Also fast jeden Tag ein Anschlag von den Extremisten. Noch dazu herrscht seit Jahren aufgrund von Dürre eine Hungersnot, sodass viele Somalis in den benachbarten Ländern flüchten und manche kommen ja sogar bis nach Deutschland und Europa. Somalia liegt mit 94 von 100 möglichen Punkten auf Platz 2 des Weltverfolgungsindex. Nordkorea hat übrigens 98 Punkte, also das heißt, so schlimm wie in Nordkorea, also viel schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Aber eben auch Somalia am 2. Platz ist ein Land mit extremer Verfolgung. Es gibt nur ein paar 100 Christen im Land, die alle ehemalige Muslime sind. Jetzt wollen wir uns da mal die betroffenen Lebensbereiche und Gewalt anschauen, also um aufzuzeigen, wie gehen wir vor. Wir fragen 6 Bereiche ab und jeder Bereich kann maximal 16,7 Punkte haben. Warum diese komische Zahl? Weil 6 mal 16,7 gibt ungefähr 100. Und wie ihr hier seht, wir fragen, wie kann man seinen Glauben privat leben? In der Familie, Gesellschaft, Leben im Staat, kirchliches Leben. Und ihr seht hier, fast über, also 16,7, 16,6, 16,5, also wirklich, man kann sagen, in Somalia kann man seinen Glauben eigentlich nicht leben. Nur ganz geheim. Auftreten von Gewalt hat 11,1, Das schwankt jedes Jahr ein bisschen. Wir hatten auch schon höhere Zahlen. Es kommt immer darauf an, wie viele Christen entdeckt und vielleicht getötet werden. Und natürlich müssen wir dann auch noch davon hören. Aber eben, wir sehen, es ist ein Land, wo es sehr schwierig ist für unsere Geschwister. Und auch dazu hoffentlich ein Video. Tja, da tut sich nichts mehr. Jetzt macht er doch schlapp, der alte Laptop. Okay. Schade, aber dann ist es so. Nee, das ist das Nächste. Genau. Ja, wir hätten einfach ein paar Bilder gesehen und noch ein paar Infos, aber ist nicht so wild. Ich durfte in Äthiopien sein vor ein paar Jahren und da habe ich den Pastor Zahir kennengelernt. Das ist ein Symbolbild. Wir dürfen leider die richtigen Bilder nicht zeigen. Und er ist selbst Somali und er wohnt in Äthiopien an der Grenze von Somalia. Die ganze Region dort heißt, es ist so eine Art Bundesland, nennt sich Somali. Warum? Weil da fast nur Somalis leben. Irgendwann wurden ja Grenzen gezogen, aber eben eigentlich sind es Somalis, die dort leben. Und der betreut Somalis in Somalia. Er selber ist dort nicht als Christ bekannt und kann deswegen auch immer wieder mal ins Land reisen. Und er betreut aber auch Christen, die geflohen sind und jetzt in Äthiopien sind. Er ist in einer größeren Stadt ganz in der Nähe von der somalischen Grenze. Und er hat uns erzählt, dass er das jetzt 15 Jahre macht und dass in der Zeit 250 Christen getötet wurden, mit denen er in Kontakt war. Entweder durch die eigene Familie oder durch Al-Shabaab-Milizen. Er hat gerade an dem Tag, wo wir ihn gesehen haben, wir haben noch mit ihm Mittag gegessen, er musste etwas früher gehen, weil er gesagt hat, er geht jetzt zum Flughafen. Das sind ein paar Christen aus Somalia, kommen und sie werden mit denen, die in Äthiopien sind, eine kleine Konferenz haben, einfach um diese Gläubigen zu stärken. Er kümmert sich ganz stark um somalische Christen, die nach Äthiopien geflohen sind. Er hat dort eine richtige Arbeit unter ihnen, also eine eigene Gemeinde mit geflohenen Somalis. Und er ist mit uns zu einer somalischen Christin gegangen, mit 6 Kindern. Wir waren dort bei ihr in der Wohnung, im Wohnzimmer, und da hat sie ihre Geschichte erzählt. Sie hat erzählt, dass sie 2013 beim Surfen im Internet ist sie auf christliche Seiten gestoßen. Und sie war irgendwie gleich angesprochen, hat 7 Jahre lang quasi das Evangelium auf sich wirken lassen und nach 7 Jahren hat sie allen Mut zusammengenommen und hat ihr Leben Jesus anvertraut. 1 Jahr konnte sie ihren Glauben geheim halten, dann hat ihr Mann gemerkt, dass da was nicht mehr stimmt und hat eines Tages ihr Handy geschnappt und gesehen, dass sie christliche Seiten besucht hat. Und es ist ja gelungen, mit ihren 8 Kindern zu fliehen zu ihren Eltern. Und bei ihren Eltern hat sie die 2 kleinsten Kinder schweren Herzens zurückgelassen und ist mit den 6 anderen in einer 6-tägigen Busfahrt nach Äthiopien geflohen. Sie hatte genau für diesen Zweck von einer amerikanischen Christin, mit der sie in Kontakt gekommen war, hatte sie Geld bekommen, damit sie das machen konnte. Sie wusste genau, wenn ihr Mann wird sie töten, denn der war in der Polizeihierarchie von Mogadischu ziemlich weit oben und es wäre so eine Schande für ihn gewesen, die hätte er nicht auf sich lasten lassen, er hätte sie umgebracht. Heute, sie saß glücklich vor uns, glücklich ihren Glauben frei leben zu können, zu einer Gemeinde gehören zu können. Sie hat uns ganz stolz erzählt, dass alle 6 Kinder auch jetzt Jesus nachfolgen. Der Älteste war zu deinem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Und als sie die 2 Jüngeren erwähnt hat, sind ihr die Tränen runtergelaufen und hat gesagt, bitte betet, dass diese 2 Kinder zu mir zurückkehren können. Ihr Leben war in Gefahr. Ayan, eine andere Frau, die zu Jesus gefunden hatte, die wurde nicht umgebracht, sondern die musste ihr Zuhause verlassen, als bekannt wurde, dass sie Christin geworden war. Da gäbe es jetzt auch ein Video, wo sie selber zu Wort kommt. Gucken wir mal, ob das klappt. Nee, genau. Also es war so, dass sie nicht mehr zu Hause schlafen konnte und als Frau in einem islamischen Land alleine auf der Straße ist sehr schwierig. Die erste Nacht ist sie auf einen Baum geklettert und hat die Nacht auf dem Baum verbracht. Am nächsten Morgen ist sie wieder zu ihren Eltern, ihre Mutter war an der Tür und sie hat sie angebettelt, nehm mich doch wieder auf. Und ihre Mutter hat heißes Wasser auf sie gekippt. Also so krass, dass eine Mutter sowas machen kann, einfach weil sie einfach den Glauben verlassen hat und jetzt Jesus nachfolgt. Sie hat es geschafft, sich durchzuschlagen bis nach Kenia, lebt heute in Kenia und da konnten wir sie dann auch interviewen. In dem Buch Im Angesicht des Todes, was ich schon erwähnt habe, da stammt die erste Geschichte aus Somalia und erzählt von Assam. Dem Assam ist Jesus über 20 Mal im Traum erschienen und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. Und als sein Leben in Gefahr war, hat ihm seine Mutter zur Flucht verholfen und wurde dafür von ihrem eigenen Mann und ihren eigenen Söhnen umgebracht. Später hat Assam in einem Sarg unter einer Leiche liegend Bibeln von Kenia nach Somalia geschmuggelt und ist auf dem gleichen Weg auch wieder nach Kenia zurückgekehrt. Und ich zitiere ihn: In Särgen konnte man Bibeln zu Christen in Somalia schmuggeln und Christen, die in Lebensgefahr waren, konnten nach Kenia entkommen. Bis jetzt war kein einziger erwischt worden, aber mehr als einmal hat in dem Sarg am Bestimmungsort zwei Leichen gelegen. Also merken, das ist so eine krasse Situation dort, wenn man das auf sich nimmt und eine Leiche in einem Sarg liegend, wo man nicht weiß, überlebt man das. Es funktioniert deswegen, weil die Muslime niemals einen Sarg öffnen würden, weil sie Angst haben, dass sie dann von Dämonen befallen werden. Deswegen geht es. Aber es ist wirklich eine krasse Situation und ich möchte wirklich sagen, dass es ein paar hundert Christen in Somalia gibt, ist ein Wunder. Und es zeigt, dass die Botschaft der Liebe Gottes, das Evangelium, dass Jesus nicht aufzuhalten ist, selbst in so einem Land. Ich bin gespannt, wie viele Somalis wir im Himmel wiedersehen werden oder sehen werden. Und vielleicht gibt es Somalis, die waren ein paar Wochen, die waren ein paar Monate Christen, bevor sie umgebracht wurden. Aber Gott baut sein Reich allen Hindernissen zum Trotz. Und ja, das zeigt Somalia. Und es ist so wichtig, dass wir für unsere Geschwister dort beten. Und ich habe ein paar Gebetsanliegen formuliert. Beten wir für Frieden in Somalia, eine stabile Regierung, um ein Ende der Dürre und um Versorgung der Hungernden. Beten wir, dass die Al-Shabaab-Miliz erfolgreich bekämpft werden kann und sich sogar Kämpfer zu Jesus bekehren. Auch das geschieht. Beten wir, dass Jesus seine Gemeinde in Somalia baut, dass viele Somalis, ganze Familien zum Glauben an ihn kommen und Bewahrung erleben. Beten wir für Christen wie Assam und Pastor Zahir, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um somalischen Gläubigen beizustehen. Beten wir, dass Gott Wege schenkt, dass auch die zwei jüngsten Kinder der genannten somalischen Christin zu ihr kommen können. Wir wollen es jetzt so machen, dass wir uns in kleinen Gruppen zusammentun, zu dritt, zu viert oder so wie eine Fünferreihe, wenn man da so sitzt, könnt ihr auch machen. Weil ich glaube, das ist am effektivsten. Dann können wir am meisten beten, kommen am meisten Gebete an und lasst uns wirklich in dem Bewusstsein beten, dass unsere verfolgten Geschwister etwas spüren, dass wir für sie beten. Eine Frau aus Zentralasien hat mal gesagt, wir wussten gar nicht, dass ihr für uns betet, aber wir haben die Kraft eurer Gebete gespürt. Und darauf dürfen wir vertrauen. Gott erhört Gebet. Es geschieht etwas heute in Somalia, weil wir beten. So lasst uns beten. Ich werde dann die Gebetsgemeinschaft abschließen. Jesus, wir danken dir für jeden einzelnen unserer Geschwister in Somalia. Danke, dass du selbst in so einem schwierigen Land wirkst, Jesus, dass du nicht aufzuhalten bist. Und wir beten, Vater, dass du deine Hand über jedem Einzelnen hast, dass möglichst viele einfach bleiben können, das Evangelium leben und weitergeben können. Vater, wir beten, dass sich politische Verhältnisse ändern, dass Stabilität ins Land kommt, vielleicht sogar Religionsfreiheit. Vater, wir beten, dass die Al-Shabaab-Miliz wirklich bekämpft wird, erfolgreich, aber dass auch viele Kämpfer zum Glauben an dich kommen. Vater, wirk du in diesem Land und lass unsere Geschwister jetzt wirklich spüren, dass wir für sie beten, dass sie ermutigt werden, Jesus, an dir festzuhalten und dich an die erste Stelle zu setzen in ihrem Leben, Jesus. Und ich bete auch für uns, Vater, dass du uns ja, das mitnehmen lässt, dieses Anliegen für unsere verfolgten Geschwister einzutreten. Sie wünschen sich so sehr. So lass uns dieser Bitte nachkommen und für sie beten, für sie treu sein im Gebet, Jesus. Amen. Ja, vielen Dank fürs Mitbeten. Vielleicht habt ihr gemerkt, also meine Frau und ich merken das immer wieder, es kommt ja auch so eine, wie eine Last auf uns, oder wenn wir solche Sachen hören, was da in Somalia, wie es da unseren Geschwistern geht. Aber wenn wir dann beten, dann ist es, als würden wir diese Last wieder bei Jesus abgeben. Und das ist das Schöne dran, weil manchmal ja, sind es keine schönen Sachen, die einem so, mit denen man konfrontiert wird, aber wir dürfen es im Gebet wirklich Gott anvertrauen und das befreit uns auch wieder. Wir haben gehört, wir sind ein Leib mit unseren verfolgten Geschwistern. Wir sind aufgefordert, uns mit ihnen zu identifizieren. Und sie bitten uns, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und ich wünsche mir, dass wirklich, dass jeder heute mitnimmt, dass die Herzen wirklich betroffen sind und dass jeder sagt, jawohl, ich will dieser Bitte nachkommen, ich will beten. Und es ist halt die Frage, wie können wir denn am besten beten? Wo kriegen wir die Anliegen her? Und deswegen habe ich euch das Monatsmagazin von Open Doors, ich nenne es auch gern Gebetsmagazin, auf den Stuhl gelegt, gehört euch, dürft ihr mitnehmen, auch Kugelschreiber. Wer es schon hat oder nicht möchte, könnt es auch einfach liegen lassen, wir sammeln es wieder ein. Aber ich möchte euch, es ist immer mit Informationen verbunden. Diesmal geht es um 70 Jahre Open Doors Deutschland. Es ist so ein bisschen ein geschichtlicher Abriss drin, wie Open Doors entstanden ist, wie sich es bis heute entwickelt hat. Normalerweise geht es eher um ein Land, wie zum Beispiel Somalia oder Horn von Afrika, das ist ja dann Somalia, Eritrea, noch ein paar andere Länder. Oder nächsten Monat wird es um gehörlose Christen gehen. Und möchte euch Mut machen, nehmt es mit, lest es durch, lasst es zu euch sprechen. Aber das Wichtigste ist uns der Gebetskalender. Der ist in der Mitte drin, den kann man auch gut herausdrinnen. Und da wird es uns ganz, ganz einfach gemacht, jeden Tag für verfolgte Geschwister zu beten und damit ihre Bitte zu erfüllen und uns mit ihnen zu identifizieren. Da ist nämlich für jeden Tag nur ein einziges Anliegen. Es ist immer mit dem Land überschrieben, aber es geht ganz selten eigentlich ums ganze Land. Es geht meistens um Personen, vielleicht auch mal eine Gemeinde, ein Pastor. Und ich möchte euch als Beispiel einfach mal das von heute vorlesen. Das stammt aus Kamerun. Im Mai 2023 überfielen Boko Haram-Kämpfer den Ort Goldawi und entführten den 10-jährigen Josef. Ich weiß nicht, was aus meinem Sohn geworden ist, sagt seine Mutter Medeke. Manchmal wache ich nachts auf und weine. Bitte betet für mich. Beten wir, dass Jesus, Josef und die anderen von Islamisten entführten Kinder nach Hause bringt. Ich möchte gerade dafür beten. Jesus, tröste du die Medeke, sei mit ihr, dass sie die Hoffnung nicht verliert, dass sie an dir festhält, dass sie nicht verzweifelt, aber dass sie auch ihren Sohn einfach in deine Hände geben kann. Und wir beten für den Josef, für den Sohn. Jesus, er ist jetzt wahrscheinlich 12 und wir wissen nicht, was die Kämpfer vorhaben. Vielleicht wollen sie ihn einfach auch zum Kämpfer ausbilden. Ist das normal oder ist einfach ein Diener von diesen Islamisten? Vater, wir beten, dass du seine Seele bewahrst. Wir beten, dass er seinen Glauben an dich, seinen kindlichen Glauben an dich bewahrt. Und wir beten, dass du ihn da rausholst, dass er wieder nach Hause zu seiner Mutter zurückkehren kann. Vater, bei dir ist nichts unmöglich. Und wir beten, dass wir eines Tages davon hören dürfen, dass du ihn herausgeholt hast und dass er wieder mit seiner Mutter vereinigt sein darf. Danke, Jesus, dass wir beten dürfen. Amen. Es braucht nicht lange, um für so ein Anliegen zu beten. Es ist mehr so die Kunst, dran zu denken, es Tag für Tag auch zu machen. Natürlich, wenn man mal einen Tag auslässt, kann man ja dann am nächsten Tag für zwei Anliegen beten. Das ist ja nicht so schlimm. Aber ich möchte euch ermutigen, Klingt euch ein in die Schar der Beter für unsere verfolgten Geschwister und lasst uns das wirklich ganz ernst nehmen. Ich weiß von vielen, die haben diesen Gebetskalender in ihrer Bibel liegen und wenn sie jeden Tag in der Bibel lesen, dann beten sie auch für unsere verfolgten Geschwister. Meine Frau und ich schließen so unsere gemeinsame stille Zeit ab, dass wir für unsere verfolgten Geschwister anhand von dem Gebetskalender beten. Ich weiß von anderen, die haben den Gebetskalender am Küchentisch oder Esszimmertisch liegen und bei einer Mahlzeit beten sie dann, vielleicht auch als Ehepaar, als Familie, für unsere verfolgten Geschwister. Und wer dieses Gebetsmagazin kostenlos Monat für Monat erhalten möchte, der kann einfach diese Karte hinten ausfüllen und dann in die Box am Büchertisch werfen. Dann bekommt er das jeden Monat zugeschickt und könnt für unsere verfolgten Geschwister beten. Wer nicht so gern Karte ausfüllt oder keine leserliche Schrift hat, der kann auch den QR-Code benutzen. Hier, der ist auch nochmal am Büchertisch zu finden. Dann kann man es übers Internet bestellen, bekommt aber auch das gedruckte Magazin zugeschickt. Heute gibt es was Besonderes, weil der 27. ist. Wer das bestellt, entweder eben übers Internet oder per Karte, bekommt er das Heft vom nächsten Monat schon mit. Denn es wäre jetzt zu knapp, euch das noch zuzuschicken. Deswegen meldet euch bei meiner Frau am Büchertisch, wenn ihr eine Karte einwerft oder den QR-Code einscannt, dann bekommt er das Heft vom nächsten Monat gleich noch gratis mit. Ich möchte noch ein Buch empfehlen. Manchmal denkt man ja so, ja, ich bräuchte mal wieder Ermutigung für Gebet. Bruder Ento hat ein Buch geschrieben, Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Er war ja ein Mann des Glaubens und Gebets und kann so ganz viele gute Tipps geben für unser Gebetsleben. Und wir haben den Open Doors Tag, da hätte ich jetzt auch noch ein Video, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich auch nicht. Genau, das ist unser Leiter, der Markus Rode. Genau, er wird am Open Doors Tag sprechen. Vielleicht können wir gerade, geht ja nicht, oder, das Video? Oder? Probieren, geht über Studieren? Ja, genau, dann machen wir die nächste Folie. Genau. Also 70 Tage, 70 Jahre Open Doors werden wir am Himmelfahrtswochenende in Karlsruhe zusammen feiern. Ihr habt ja nicht weit nach Karlsruhe, soviel ich weiß, hier aus La eine Stunde näher als wir. Und genau, es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt den Open Doors Jugendtag, da habt ihr den ausführlichen Flyer in eurem Heft drin. Können wir die Jugendlichen einfach anschauen. Sehr zu empfehlen. Open Doors Tag ist dadurch gekennzeichnet, dass Geschwister aus verfolgten Ländern zu Gast sein werden und direkt berichten werden, sodass man die mal wirklich live erleben kann. Und wir haben auch ein paar Oldies, Leute, die bei Open Doors längere Zeit federführend dabei waren, die erzählen uns dann auch einige Geschichten aus der Geschichte von Open Doors. Am Freitagabend ist ein Gebetsabend und am Samstag ist dann der eigentliche Open Doors Tag für alle, für die ganze Familie, denn da gibt es auch den Kindertag. Da werden die Kinder von 3 bis 12 haben ihren eigenen Kindertag. Und ich muss sagen, ich bin aus Versehen beim letzten Mal gerade da vorbeigekommen, wo die Kinder rauskamen und die waren sowas von begeistert. Die haben nämlich Bibeln schmuggeln dürfen und das ist scheinbar den meisten gelungen. Darum waren die alle total begeistert und sind herausgestürmt, um ihren Eltern zu erzählen, dass sie erfolgreich Bibeln geschmuggelt haben. Genau. Also das ist immer ganz toll. Ich habe gehört, diese Woche 600 Kinder sind schon angemeldet. Genau, das ist eine ganz tolle. Also ich möchte es euch nur empfehlen, wenn irgend möglich, nehmt teil. Es ist so inspirierend. Es stärkt uns wirklich in unserem Glauben an Jesus. Gut, herzlichen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch, sonst wäre ich kürzer gewesen. Es ist so. Genau, und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wir sind ja noch da, gibt ja Mittagessen, wir stehen euch gerne zur Verfügung, auch am Büchertisch. Genau. Vielen Dank, Gott segne euch.
Vielen Dank. Gerhard und auch Brigitte. Ne? für die Information und auch, dass ihr auch die Herzen bewegt habt von uns. Und ich muss so an die Worte Jesu denken, wo er gesagt hat, das, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das, glaube ich, ist schon Motivation, hier wirklich auch aktiv zu werden. Ich darf jetzt offiziell schließen, aber wie gesagt, ihr seid noch zum Essen eingeladen. Sonst ist mein Spruch ja immer, wir treffen uns draußen an der Kaffeemaschine. Ich würde es jetzt so ein bisschen... Wir treffen uns am Büchertisch, der quasi auf dem Weg zur Kaffeemaschine liegt. Ne? Dann könnt ihr einfach vorbeigehen und schauen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn dann mehr Leute draußen sind. Dann würden wir hier, also 12.30 Uhr kommt Essen, dann einfach mal Tische aufbauen, dass wir nachher noch Gemeinschaft haben können. Dann habt ihr auch, wenn ihr noch Fragen habt, ne, ihr seid ja am Büchertisch, auch nachher noch später Fragen, könnt ihr gerne stellen, ne, wie es so aussieht. In diesem Sinne, der Herr segne euch, behüte euch, lass sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Ne? Shalom, gesegnete Woche euch. Ne?